Deutschlandfunk Interview.
Und am Telefon ist jetzt die Politikwissenschaftlerin Jana Poulierin. Sie leitet das Berliner Büro des European Council on Foreign Relations, einer Denkfabrik, die vor allem Perspektiven für eine gemeinsame europäische Außenpolitik in den Blick nimmt. Schönen guten Tag, Frau Poulierin.
Hallo.
Wir haben jetzt gehört von der großen Geschlossenheit der westlichen Partner in der NATO, in der EU und auch im Kreis der G7. Ist das vor allem Wunsch oder ist das tatsächlich Wirklichkeit?
Das ist auf jeden Fall Realität. Die transatlantischen Beziehungen sind so gut wie seit langer Zeit nicht mehr. Die EU steht geschlossen, die G7 steht geschlossen. Aber es ist nicht die Frage, wie geschlossen wir momentan sind, sondern die Frage, wie langfristig wir so geschlossen bleiben werden.
Und was steht da im Wege?
Also ganz überwältigend ist es, dass die Vereinigten Staaten ursprünglich ja mal sich verstärkt nach China und Asien orientieren wollten. Präsident Biden hat den Afghanistan-Abzug auch damit begründet. Das stand wirklich im Vordergrund. Und dieser Krieg kommt jetzt für die Amerikaner zum ungünstigsten Zeitpunkt. Sie werden zurückgezogen nach Europa. Sie wollten eigentlich hier viel weniger präsent sein. Jetzt sind sie ganz stark gefordert. Gleichzeitig haben sie aber noch darüber hinaus die chinesische Herausforderung, die in Washington bei vielen auch als Priorität angesehen wird. Und die Frage ist, wie lange werden die Amerikaner so präsent sein in Europa, wie sie es momentan sind?
Und wäre dann auch die Frage, wie weit die Amerikaner sich vorstellen, wie weit sich Joe Biden vorstellt, dass andere Verbündete in Europa eine stärkere Rolle übernehmen?
Ganz genau. Es ist ja so, dass die NATO gerade in Reaktion auf den Krieg in der Ukraine sich neu aufstellt. Und Teil dieser neuen Aufstellung ist, dass man die vorne Präsenz, so sagen wir Politikwissenschaftler, also die Soldaten vor Ort an der Ostflanke der Allianz massiv verstärkt. Wir sehen weitere Kampfverbände in Bulgarien, der Slowakei, Ungarn und Rumänien. Und es geht eben darum, ein ganz starkes Signal an Russland zu senden, dass das NATO-Territorium eine rote Linie ist und dass ein Angriff auf NATO-Territorium einen Krieg mit der NATO nach sich ziehen würde. Wenn man das jetzt weiterdenkt, dann braucht man eben sehr viel mehr Personal an der Ostflanke. Es geht um permanente Basen, die man etablieren will. Und momentan wird diese Verstärkung sehr von den Amerikanern getragen. Die Amerikaner haben sehr schnell sehr viele Truppen nach Europa geschickt. Und ich glaube, die Erwartungshaltung der Amerikaner ist, dass wir über Zeit als Europäer in die Lage versetzt werden, die Sicherheit Europas auch gegenüber Russland hauptsächlich selber zu schultern.
Damit sind wir ja auch bei der Rolle, zwingend sozusagen bei der Rolle, die die Bundesregierung, die Deutschland in diesem Plan spielen könnte, wenn Sie sagen, die USA waren und sind im Moment der wichtigste Architekt, der wichtigste Motor dieser Geschlossenheit. Nun hat es ja diese Kurskorrektur in der Außen- und Sicherheitspolitik gegeben von Olaf Scholz am 27. Februar. Das hat den Kritikern zunächst mal, unterstelle ich jetzt mal, einigen Wind aus den Segeln genommen. Jetzt hört man aber von anderen Verbündeten schon wieder, dass es jetzt wieder die Bundesregierung sei, die auf der Bremse stehen würde. Wie sehen Sie das?
Also ich glaube, dass die Erwartungshaltung ganz stark ist, dass Deutschland diese 100 Milliarden investiert in Zusicherungen, die wir in der NATO eigentlich seit 2014 gemacht haben. Deswegen finde ich es auch immer ein bisschen schief, wenn wir jetzt von Aufrüstung sprechen. Im Prinzip geht es darum, dass wir der NATO seit 2014 über die Jahre Fähigkeiten versprochen haben, die wir liefern müssen. Diese Fähigkeiten sind sehr teuer und das Geld wird gebraucht. Und es geht darum, Deutschland in die Lage zu versetzen und es auch dahin zu treiben, dass es das konventionelle Rückgrat der NATO in Europa wird. Das ist die Rolle, die auch Deutschland sich selber in den letzten Jahren immer zugeschrieben hat. Deutschland hat gesagt, wir sind Anlehnungspartner für kleinere Länder und das ist die Erwartungshaltung. Es ist allerdings so, dass im Zuge der letzten Monate ein großes Misstrauen gegenüber Deutschland entstanden ist in anderen Hauptstädten in Europa, gerade in Mittel- und Osteuropa, durch die Zögerlichkeit anfänglich bei Nord Stream 2 das Projekt auf Eis zu legen, durch diese lange Zögerlichkeit bei den Waffenlieferungen. Und es geht jetzt auch für Deutschland ganz stark darum, Glaubwürdigkeit und Vertrauen zurückzugewinnen.
Und wie kann Deutschland, wie kann die Bundesregierung das tun?
Also ich glaube, dass sie auf einem guten Weg ist. Ich glaube, dass diese Zeitenwende ein wirklich gutes Signal war, weil das ja symbolisiert hat. Wir haben verstanden, dass wir unser etwas romantisches Bild von Russland revidieren müssen und dass wir unsere Bundeswehr und unsere Wehrfähigkeit so sehr vernachlässigt haben. Ich fand, das war ein sehr gewaltiger Schritt von Olaf Scholz, gerade wenn man sich anschaut, dass er ja eine Koalition leitet, wo eben auch die linken Grünen und der linke Teil der SPD eine große Rolle spielt. Und insofern geht es, glaube ich, jetzt gar nicht so sehr darum, dass wir noch weitere große Schritte tun. Sicherlich in Mittel- und Osteuropa wird sich ein Energieembargo gewünscht, aber es geht vor allen Dingen darum, dass wir uns jetzt nicht im Klein-Klein verlieren, sondern eine klare Vision vorgeben, sagen, was wir für Europa leisten wollen, wie wir es in Europa einbetten wollen und ja, dass wir eben an dieser Verlässlichkeit arbeiten, dass wir Fähigkeiten herstellen und dass wir berechenbar sind und uns nicht im Klein-Klein verlieren.
Zum Schluss, Frau Polierin, im Moment scheint die Haltung aller Beteiligten auf Seiten des Westens ja klar. Wir wollen Partei ergreifen, wir wollen die Ukraine unterstützen, aber nicht selber Kriegspartei werden. Je nach Kriegsverlauf und wenn wir noch hinzunehmen die Sorge über den Einsatz von chemischen, biologischen Waffen, gar von taktischen Atomwaffen, ich habe da kurz mit unserem Korrespondenten auch schon drüber gesprochen, wie muss dann alles nochmal auf den Prüfstand, gerät die Haltung des Westens dann nochmal grundsätzlich in Frage?
Ich glaube, wir haben in den letzten Wochen gesehen, wie schnell sich rote Linien verschoben haben, auch gerade in Deutschland, wie schnell wir Tabus brechen mussten, weil die Wirklichkeit uns überholt hatte. Wir müssen diese Drohung ernst nehmen von Putin, Chemiewaffen, Biowaffen in der Ukraine einzusetzen und auch die Gefahr von substrategischen Nuklearwaffen. Ich glaube nicht, dass es das wahrscheinlichste Szenario ist, aber es kann eine Situation entstehen, gerade wenn Putin davor Sorge hat, diesen Krieg konventionell zu verlieren, in die Ecke gedrängt wird, dass für ihn es Sinn machen würde, diese substrategischen Nuklearwaffen einzusetzen. Wir haben gelernt, dass er macht, was er sagt und dass wir uns darauf einrichten müssen. Trotzdem ist das für die NATO eine ganz harte Abwägung, weil es eben darum geht, wie signalisieren wir auf der einen Seite schwerwiegende Konsequenzen, aber wie verhindern wir, dass wir in diesen Krieg so reingezogen werden, dass wir letztendlich tatsächlich den Dritten Weltkrieg so auslösen würden? Das ist die oberste Priorität der NATO, zu verhindern, dass der Konflikt über die Ukraine hinaus eskaliert.
Die Politikwissenschaftlerin Jana Polierin hier live im Deutschlandfunk vom European Council on Foreign Relations in Berlin. Ich danke für das Gespräch heute Mittag.
Gerne.